So darf ich auch alle ganz herzlich nochmal begrüßen von meiner Seite. Freue mich, dass ich auch mal, das heißt, dass ich mal da sein darf. Man kennt es ja, wie man will. Ja, wie der Markus gefragt, muss ich noch was drüber sagen, dass er da war. Helmut, die kennt man. Genau, Helmut Eppler, ich sage trotzdem mal kurz was zu mir. Helmut Eppler kommt von Meßstetten, bin da in der Süddeutschen Gemeinschaft. Genau, predige halt auch. Weltstätten war ich noch nie, weiß nicht. Ich bevorzuge lieber die kleineren Gemeinschaften und Gemeinden. Ich denke mal, die große, da bin ich vielleicht gut genug. Aber jetzt hat sich so ergeben und jetzt bin ich da und jetzt freue ich mich, dass ich euch einfach auch mal eine Predigt halten darf. Genau. Es geht heute um den Text aus Josua, und zwar Josua 1, die Verse 1 bis 9. Überschrieben, Zurüstung für den Einzug in das verheißene Land. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erben geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Soweit mal der Text. Ich muss zuerst mal sich einrichten, da hinten auf eurem Podium. Also, überschrieben, Zurüstung für den Einzug in das verheißene Land. Kurz zur Vorgeschichte, was da passiert ist. Also das Volk Israel ist nach seiner 40-jährigen Wüstenwanderung wieder jetzt am Jordan angelangt, von dem es aus ja das verheißene Land Kanaan einnehmen soll. Die allen damals 20-Jährigen waren gestorben, die waren also nicht mehr da, natürlich auch Mose, der ja wegen seines Fehlers am Haderwasser nicht nach Kanaan einziehen durfte. Wie genau dann die Landnahme stattgefunden hat, ist nicht beschrieben, ist wohl auch nicht ganz klar, wie das damals war. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es eher so eine friedliche Landnahme war und keine großartige militärische Handlung. Gott hat jetzt Josua beauftragt, diese Aufgabe der Landnahme zu übernehmen und durchzuführen. Die Stämme der Rubeniter, Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen nicht mit in das verheißene Land, weil sie in 4. Mose 32, kann man das nachlesen, da haben sie Mose gebeten, nicht mit nach Kanaan zu müssen, sondern sie wollten, es steht da in der Bibel, diesseits des Jordans bleiben, weil sie da Städte bauen wollten und Hürden für ihr Vieh. Das ist also die Vorgeschichte. Jetzt also steht das Volk Israel am Ende seiner Wüstenwanderung und am Ziel nach dem Aufbruch aus Ägypten nach 40 Jahren. Als ich mir diesen Text so durchgelesen habe, war es schwer für mich hier, ich sag mal so eine Art Grundaussage zu finden. So wie es jetzt bei Gleichnissen ist, wenn Jesus jetzt ein Gleichnis erzählt, dann geht da ja so ein roter Faden durch und man erkennt, okay, das ist das Ziel, das war das Ziel von Jesus, warum er das erzählt hat. Oder ein Psalm oder andere Stellen einfach aus der Bibel, wo man dann merkt, okay, um das soll es da gehen. In unserem Text heute ist ja eher, wird ja eher eine geschichtliche Erzählung betrachtet, wird eher von einer geschichtlichen Begebenheit erzählt. Aber wenn man sich den Text so durchliest und man sich ja einfach ein bisschen Gedanken drüber macht und sich auf diesen Text auch einlässt, dann fallen einem schon einige Punkte ins Auge. Und deshalb möchte ich heute auch über diese Punkte da meine Predigt halten. Ich sage jetzt einfach in den Versen 1 und 2, da geht es um den Auftrag Gottes an Josua. In den Versen 3 und 6, dann die Zusage Gottes. In den Versen 7 und 8, die Mahnung Gottes an Josua. Und dann in Vers 9, das Gebot an Josua. Wenn wir das Kapitel dann vollends weiterlesen würden, die nächsten 9 Verse, dann wird man sehen, dass es um die Vorbereitung des Volkes Israel geht. Dann nochmal die Erinnerung an das Versprechen der Stämme Ruben, Gad und Manasse. Und dann in den Versen 16 bis 18 dann auch nochmal so eine feierliche Zusage der drei Stämme, dass die auch helfen, den anderen Stämmen des Volkes Israel, also das Land Kanaan, einzunehmen. Wie gesagt, mir soll es heute um die ersten 4 Punkte gehen. Ich möchte sie nochmal kurz nennen, nämlich den Auftrag Gottes an Josua, die Zusage Gottes an Josua, die Mahnung Gottes an Josua und dann das Gebot an Josua. Zu Punkt 1. Gott schafft Klarheit und sagt, wie es weitergehen soll. In meinen Augen ganz nüchtern sagt Gott zu Josua: Du, hör mal zu, Mose ist jetzt nicht mehr da und irgendwie muss es ja weitergehen. Ich habe dich als neuen Führer ausgewählt. Du bist der Mann, mit dem ich jetzt mein Ziel für das Volk Israel erreichen und auch meine Verheißungen, die ich ja schon vor langer Zeit gegeben habe, erfüllen möchte. Gott fragt Josua nicht, ob er will oder nicht. Er fragt ihn auch nicht nach seiner Meinung. Er geht auch nicht mit ihm ins Gespräch und lässt ihm auch nicht Zeit, dass er sagt, jetzt überlegst du mal, ob du das machen willst oder nicht, sondern eigentlich ganz klar, er soll das jetzt machen, das ist sein Auftrag. Er stellt ihn mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen. Und in den folgenden Versen lesen wir auch nichts darüber, dass Josua diesen Auftrag Gottes in Frage gestellt hätte oder dass er Zweifel daran gehabt hätte. Oder dass Josua gesagt hätte, hey Gott, oh nö, da habe ich keine Lust drauf, das ist mir zu schwer die Aufgabe, das ist mir zu viel Verantwortung, vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich mit der Landnahme und so, nö. Nein, Josua, er hat sich dieser Aufgabe gestellt und den Auftrag Gottes, diese große und sicherlich auch schwierige Aufgabe angenommen und auch übernommen. Was wir hier jetzt sicherlich nicht aus dem Blick verlieren dürfen, das sind natürlich auch die Zusagen Gottes, die er ja in den folgenden Versen erhalten hat. Und ich bin der Meinung, dass sicherlich auch diese Zusagen eine Hilfe und eine innerliche Stütze und auch eine Bestätigung für Josua waren, dass er auch diese Aufgabe angenommen hat. Weil er einfach wusste, wenn Gott es mir zusagt, dann kann ich mich da auch drauf verlassen. Aber da komme ich dann in meinem zweiten Punkt drauf. Meine Frage ist jetzt an uns, an euch, an jeden Einzelnen: Wo stehen wir vielleicht vor Aufgaben, beziehungsweise wo hat Gott für uns einen Auftrag, den wir übernehmen sollen? Und ich möchte jetzt ein bisschen den Blick wegrichten. Es geht nicht immer um die großen Dinge, dass ich jetzt Gemeinschaftsleiter werde oder dass ich auf eine Bibelschule gehe oder zur Mission gehe oder irgendwie sonst sowas mache. Nein, ich denke, wir dürfen einfach auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen. Weil es gibt auch eine Berufung, sage ich jetzt mal, für diese scheinbar in Anführungszeichen kleinen Aufgaben in unserem Leben. Ich denke, wie sieht's aus? Ganz einfach mit Kuchenbacken für den Seniorenkreis, für den Putzdienst im Gemeinschaftshaus, für den Hofdienst, weil auch das gemacht werden muss. Wie sieht's aus mit Jungschar oder Kinderstunde, wenn da Mitarbeiter benötigt werden? Aber vielleicht ist es auch dran, einen Gebetskreis anzufangen oder monatlich auch eine Info über Open Doors, Liebenzeller Mission oder eine sonstige Organisation zu geben. Und wie sieht's aus mit Besuchen in Krankenhäusern, in Seniorenheimen oder bei Menschen, die nicht mehr aus ihrem Haus kommen? Mit Geburtstagskärtchen schreiben oder auch einer festen Gebetszeit jeden Tag. Es sind nicht immer die großen Dinge und die großen Aufgaben, die Gott von uns verlangt. Ah, ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, wir sind sehr schnell dabei, so die Hände zu heben und zu sagen, oh je, nö, das kommt für mich nicht in Frage. Das kann ich nicht machen, da bin ich nicht der Richtige dafür. Weil es ist natürlich sehr viel leichter, Aufgabe abzulehnen, als sie ja, anzunehmen und sich damit verbindlich für etwas bereit zu erklären. Und es ist natürlich auch ganz klar, wenn ich mich für eine Aufgabe bereit erkläre, dann schränkt es mich auch in meiner persönlichen Zeit und auch in meinen persönlichen Interessen ein. Weil man ja jetzt Zeit für das eine braucht und nicht mehr für das eigene. Man denkt und sagt dann vielleicht sehr schnell, das soll doch besser ein anderer machen, der da besser dafür geeignet ist. Der kann das besser und vor allen Dingen, der hat doch viel mehr Zeit. Ich denke, wenn so die Menschen aus der Bibel gehandelt hätten, von denen wir auch in der ganzen Bibel lesen, und da meine ich gehandelt und nicht gesagt, gesagt haben sie ja auch manche, dann hätten sie nicht die Segensspur in ihrem Leben hinterlassen und wären sicherlich nicht auch, sage ich einfach mal, zu großem Reichtum und auch zu Ehre gekommen, die sie von Gott durch ihr williges Ja zu ihrem Weg und zu dem Auftrag Gottes erhalten haben. Ich denke, daher sollte sich schon jeder von uns fragen und auch fragen lassen, welchen Auftrag und welche Aufgabe hat Gott vielleicht für mich bereit? Und vielleicht weiß ich momentan auch um einen Auftrag oder um eine Aufgabe und habe es aber immer ein bisschen so abgetan und mich auch ein bisschen so drum gewunden. Aber innen höre ich ja immer so diese Stimme, mach doch das, warum machst du das jetzt? Fang's doch mal an. Vielleicht habe ich mir alle möglichen Ausreden einfallen lassen, die so mein Nein zu dieser Aufgabe allerdings nur vordergründlich bestätigten. Und ich hatte vielleicht auch nur oder habe auch nur so einen scheinbaren und auch einen unglücklichen Frieden über meine Entscheidung. Gott kennt mich. Gott kennt meine Stärken und er kennt meine Schwächen. Und vor allen Dingen kennt er auch meine Zukunft und er kennt meinen Weg. Und Gott denkt einfach, dass ich für diese Aufgabe genau die richtige Person bin. Und deshalb will er mich, nur mich, für diese Aufgabe und diesen Auftrag gebrauchen und eben keinen anderen. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, nämlich den Zusagen oder den Verheißungen Gottes, die Gott uns ja mitgibt und auch gibt in der Bibel. Ich habe da nachgelesen, es gibt wohl in der Bibel über 7000 Verheißungen. Gut, das ist eigentlich auch die Frage, was ist eine Verheißung? Der eine sieht das als noch eine Verheißung, der andere das. Aber ich denke, da kommt es auch nicht dran. Auf jeden Fall 7000. Ich denke, das ist eine Zahl, wo Gott einzelnen Menschen oder auch seinem Volk Israel Verheißungen zuspricht. Jetzt ist natürlich die Frage, beziehungsweise habe ich mir mal so die Frage gestellt, was ist überhaupt eine Verheißung? Ja, oder wie würden wir Verheißung definieren? Eine Verheißung ist ja im Prinzip, denke ich ganz einfach gesagt, eine Zusage Gottes. Eine Zusage Gottes. Gott sagt etwas zu, das in Zukunft eintreffen kann oder eintrifft, dann wäre es ja prophetisch. Oder es kann auch persönlich sein, es kann mutmachend sein, so wie bei Josua heute in unserem Text. Und wenn wir jetzt einfach Verheißung mit einer Zusage gleichsetzen und dann mal in Wikipedia Zusage suchen, dann wird eine Zusage wie folgt definiert. Jetzt wird es ein bisschen theoretisch. Unter einer Zusage versteht man das von einer Person einseitig und rechtsverbindlich, das wusste ich auch nicht, und rechtsverbindlich ausgedrückte Versprechen, künftig ein bestimmtes Handeln oder ein Unterlassen vorzunehmen. Ich lese es nochmal. Unter einer Zusage versteht man das von einer Person einseitig und rechtsverbindlich ausgedrückte Versprechen, künftig ein bestimmtes Handeln oder ein Unterlassen vorzunehmen. Das heißt, von mir erklärt, eine Person verspricht etwas, das nur von ihr ausgeht und nicht, weil es von einer anderen Person gefordert wird. Also einseitig, das meint dieses Einseitige. Und vor allen Dingen das Versprechen oder diese Zusage ist rechtsverbindlich. Die ist rechtsverbindlich. Das heißt, es ist sogar eine rechtliche Bindung gewollt und es tritt auch eine Rechtswirksamkeit ein. Man kann also nicht einfach seine Zusage, die man jemand gegeben hat, zurückziehen und so tun, als hätte man nie etwas dazu, hätte man nie etwas gesagt. Man dehnt sich also schon ganz schön dann aus dem Fenster, wenn man jemandem eine Zusage macht, weil im Grunde, wenn sie beweisbar ist, diese Zusage, dann ist sie rechtsverbindlich. Gott hat Josua in unserem Text 4 Zusagen, 4 Verheißungen gegeben. Die erste in Vers 5, es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Die zweite in Vers 5, wie ich mit Mose gewesen bin, also will ich auch mit dir sein. Die dritte in Vers 5, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und die vierte in Vers 9, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Gott hat sich also damit verbindlich zu Josua gestellt und gesagt, hey, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Und so wie ich mit Mose war, so bin ich auch mit dir. Und darauf kannst du dich hundertprozentig verlassen. Denn ich will dir von mir aus und nicht, weil du es einforderst oder weil du es zur Bedingung machst, dieses Versprechen geben. Weil es mir, also Gott, ganz persönlich wichtig ist, dass du das weißt und dass du auch immer daran denkst, dass ich mich verpflichtet habe, auch rechtlich, dass ich zu dir stehe, dass ich dich nicht allein lassen werde und dass du auch auf mich zählen kannst, wenn es drauf ankommt. Und Gott sagt weiter, wenn man diese Worte so auslegt, theoretisch kannst du mich bei Nichteinhalten sogar verklagen, wenn das möglich wäre. Du kannst zu mir kommen und sagen, hey Gott, du hast mir diese Zusage gegeben und die ist verbindlich und jetzt halte dich auch bitte daran. Ich fordere deine Zusage ein. Aber, ja, das wissen wir alle, wird natürlich bei Gott nicht sein, das wird bei Gott nicht passieren, weil sich Gott hundertprozentig an das hält, was er zusagt und auch was er verspricht. Gott sucht keine Auswege und keine Ausreden, so wie wir Menschen. Bei ihm gibt es dann kein, ja, aber, ja, wenn ich das gewusst hätte, und ja, damals, das war halt eine andere Situation, heute würde ich das jetzt auch nicht mehr so sagen, und nö, das gibt's bei Gott nicht. Gott hält sich an das, was er zusagt. Es gibt in der Bibel, wie ich vorhin schon gesagt habe, so viele Zusagen, die er Menschen gegeben hat. Zusagen, die er Menschen gegeben hat, die er für eine bestimmte Aufgabe oder auch einen Lebensweg beauftragt hat. Denken wir da an einen Abraham aus 1. Mose 12, Vers 1, wo steht, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Oder in Jeremia 36, die Berufung Jeremias, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht der Herr. Und dann im Neuen Testament natürlich die Aussendung der 12 Jünger aus Matthäus 28, wo steht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und weil wir ja von Weihnachten her kommen, vielleicht ist uns das auch noch ein bisschen im Hinterkopf, was der Engel zu Maria gesagt hat. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht. Warum rede ich jetzt so ausführlich über diese Verheißungen, über diese Zusage? Ich rede da so ausführlich drüber, weil ich denke eben, dass Auftrag und Zusage, dass Auftrag und Verheißung sehr eng miteinander zusammenhängen. Weil wir wissen nicht, wie Josua sich entschieden hätte, wenn er vielleicht die Zusagen Gottes nicht erhalten hätte. Vielleicht hätte er die Aufgabe doch tatsächlich abgelehnt und gesagt, da bin ich echt nicht der Richtige dafür. Das Ganze, das ist mir eine Schuhnummer zu groß. Such dir einen geeigneteren Gott, aber mich nicht. Und er wäre ja nicht der Einzige gewesen in der Bibel, der einen Auftrag Gottes in Frage stellte oder auch sogar ablehnte. Aber hier sehen wir, Gott überlässt uns nicht uns selbst. Und um das geht es mir. Und ich denke, das ist auch das Wichtige. Er stellt uns nicht vor eine Aufgabe oder in eine Aufgabe und schaut dann so von oben zu, wie wir da uns abmühen und wie wir uns da abkämpfen und versuchen, mit der Aufgabe fertig zu werden. Und wie wir versuchen, das Beste draus zu machen. Er fordert von uns nicht etwas, dass wir mit unseren Begabungen und mit unseren Fähigkeiten, die wir momentan haben, überfordert werden. Weil niemand anders kennt uns besser als Gott, weil er uns gemacht hat. Und er weiß sehr wohl, wo unsere sogenannten Sollbruchstellen sind. Er weiß sehr wohl, wie belastbar wir sind und was er uns auch zumuten kann. Aber, und das ist auch ganz wichtig, er weiß natürlich auch, wo wir vielleicht nur zu bequem und zu faul sind, um manche Aufgaben anzunehmen und anzugehen. Er weiß, ja, wie belastbar wir sind, wenn es drauf ankommt. Leider musste ich die Erfahrung machen, dass München, damals war es mein ehemaliger Chef, mich haben, man sagt es ja auf Neudeutsch, so auflaufen haben, der hat mich auflaufen lassen. Ich wurde von meinem Chef in eine Aufgabe gestellt, das war so eine Projektgeschichte, wo eigentlich jedem klar war, dass ich diese Aufgabe nicht machen konnte, dass ich nicht das nötige Wissen hatte, dass ich einfach nicht der Richtige war. Ich konnte diese Aufgabe so nicht lösen. Und er hat von außen tatsächlich einfach ein bisschen dazu zugeschaut, wie ich da in der Sitzung sitze und ja, nicht weiterkomme. Sogar die Kollegen haben dann gesagt, oh Helmut, das tust uns echt leid, also dass das so läuft und was du da machen musst. Was ich damit sagen will, ist, so ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er sitzt nicht von außerhalb und ja, schaut uns dann zu mit einem Lächeln im Gesicht und denkt, ja, da ist ja klar, dass er das nicht schafft. So ist Gott nicht. Gott ist anders. Und wenn Gott uns in eine Aufgabe stellt, dann gibt er uns auch seine Zusage. Dann gibt er uns seine Zusage, an der, die er sich hundertprozentig hält. Dass er nämlich bei uns ist und dass er uns hilft und dass er uns beisteht. Und dass er uns auch ausrüstet. Dass er uns ausrüstet mit dem, was uns fehlt und was wir brauchen. Gott, ist mir einfach wichtig, überlässt uns nicht uns selbst. Und jetzt möchte ich hier den Kreis noch etwas weiterziehen, was die Zusagen Gottes betrifft. Vielleicht lassen wir uns dazu verleiten, um zu sagen, ja, Gottes Zusage damals, das was da in der Bibel steht, in unseren Versen, das ist ja echt super und ist auch mutmachend, aber das gilt ja mir nicht. Das hat damals Josua gegolten, das hat Gott zu Josua gesagt und dann noch sogar persönlich, weil Gott ihm einfach diese große und verantwortungsvolle Aufgabe zumutete. Aber das, was Gott damals Josua zugesagt hat, also das gilt mir doch heute nicht. Und das darf ich doch nicht, oder das kann ich doch auch gar nicht auf mich und mein Leben und meine Situation, meine Arbeitslosigkeit, meine Krankheit, meine Geldsorgen, was auch immer beziehen. Weil ich habe ja dann ganz andere Probleme. Und ich stehe nicht vor der Aufgabe, einen Auftrag Gottes, den er mir gibt, den er damals Josua gegeben hat, so eine große Aufgabe zu übernehmen. Das gilt doch mir nicht in meiner Situation und das ist doch auch gar nicht vergleichbar mit der damals von Josua. Mit dem brauche ich doch gar nicht zu Gott kommen. Wenn wir so sagen, ja, ich darf nicht diese Zusagen damals, die Gott Josua gegeben hat, auf mich beziehen. Ja, und ich kann diese Zusagen doch gar nicht auf mein Leben beziehen, die Gott damals Josua gegeben hat. Dann muss ich sagen, ja, du hast recht. Dann muss ich sagen, ja, du hast recht, weil du darfst diese Zusagen Gottes nicht auf dich beziehen und du kannst sie auch nicht auf dich beziehen. Weil ich sage dir und ich sage euch, ihr müsst diese Zusagen auf euch beziehen. Ihr müsst diese Zusagen auf euch beziehen, das geht gar nicht anders. Nicht können und nicht dürfen, müssen. Das ist wie wenn ein Fahrschüler im Auto fährt, Fahrlehrer neben sich dran und sagt, lieber Fahrlehrer, darf ich jetzt an der roten Ampel anhalten? Oder wenn er fragt, lieber Fahrlehrer, kann ich an der roten Ampel anhalten? Was wird dann der Fahrlehrer sagen? Der Fahrlehrer wird sagen, du darfst nicht an der roten Ampel anhalten, du kannst nicht an der roten Ampel anhalten, du musst an der roten Ampel anhalten. Und warum muss er anhalten? Weil wenn er nicht anhält, dann knallt, dann wird es einen Unfall geben. Deshalb, wir müssen diese Zusagen Gottes auf unser Leben beziehen. Uns gelten diese Zusage heute. Jedem Einzelnen in seiner Situation. Gott, er spricht sie uns zu. Gott hat diese Zusagen nicht nur aufschreiben lassen, damit wir wissen, was eben Gott damals Josua gesagt hat und wie toll er ihm da Mut gemacht hat und wie er ihm da geholfen hat und ihm gesagt hat, hey, das schaffst du, wenn ich bin bei dir. Nö. Gott hat es aufschreiben lassen, damit wir auch heute, jeder Einzelne in seiner Lebenssituation, sich Gottes Beistand und sich seiner Nähe und auch seiner Stärke gewiss sein darf. Kommen wir zum dritten Punkt. Ich muss kurz was trinken. Mein dritter Punkt, nämlich die Meinungen Gottes, die Verse 7 und 8. Die erste Meinung Gottes in Vers 7 ist, dass Josua sich an das Gesetz Gottes halten soll. Und mit dem Gesetz sind hier nicht so die steinernen Tafeln gemeint, die Mose von Gott erhalten hat, wo das Gesetz drauf gestanden ist, sondern da meint man entweder die Teile des fünften Buches Mose oder eben auch das ganze fünfte Buch Mose. Das wurde nämlich nach Josua 8, Vers 35 vor der ganzen versammelten Gemeinde verlesen. Also ist man sich nicht ganz sicher, aber es geht auf jeden Fall um das Wort Gottes. Josua soll den Willen Gottes als Ganzes unverkürzt und nicht umgedeutet von seinem Mund weichen lassen. Er soll nicht davon abweichen, weder zur Rechten noch zur Linken. Er soll nicht auch nur ein kleines Stück dieses Gesetz verändern und die Grenzpfähle, die dieses Gesetz abstecken, nach links oder nach rechts versetzen, sodass er mehr Spielraum, mehr Interpretationsmöglichkeiten hat. Dass Josua sich also so seine eigene Wahrheit zurechtlegt, soll je nachdem, wie es gerade für ihn passt und für ihn gut ist. Josua soll das Gesetz auch nicht aufweichen, sodass es für ihn vielleicht in manchen Entscheidungen einfach bequemer ist und so er somit auch bei anderen Personen nicht aneckt und es für ihn damit auch unbequem wäre, weil er es eben nicht jedem recht machen kann und weil er eben eine andere Meinung hat und nicht die Meinung der anderen teilt. Ganz im Gegenteil, das heißt, dass Josua sich ganz dem Willen Gottes unterstellen soll und dass er als Führer des Volkes Israel auch auf dessen Einhaltung und auch auf die Umsetzung des Willens Gottes zu achten hat, nämlich auch dann, wenn es unbequem ist. Die zweite Meinung in Vers 8 ist, dass er es Tag und Nacht betrachten soll. Also nicht nur einmal so in der Woche kurz darin lesen, so am Montagmorgen, wenn die Woche losgeht, dass es dann für die ganze Woche reicht. Auch nicht dann, wenn es ihm gerade geschickt ist oder wenn er gerade vor einem Problem steht und er denkt, jetzt wäre es vielleicht gut, wenn ich doch mal ein bisschen was da lese. Und auch nicht dann, wenn er einfach mal kurz Zeit hat, so in seinem vollen Terminkalender, und er denkt, da haben jetzt gerade mal 5 Minuten Zeit, da könnt ihr eigentlich jetzt mal schön ein bisschen drin lesen und dann könnt ihr es auch wieder abhaken. Nein, so ist es nicht. Nein, die Anweisung Gottes, die Mahnung, ist eine Mahnung, die lautet ganz klar, Tag und Nacht soll er es betrachten. Josua soll sich mit dem Willen Gottes beschäftigen. Er soll sich damit auseinandersetzen. Er soll es sich verinnerlichen. Er soll darin lesen und darin forschen. Gott möchte, dass Josua vollständig von seinem Willen, von Gottes Willen geprägt ist, dass er gefüllt ist mit seinem guten Wort, mit seinen Geboten und mit dem Guten, das auch sein Wort beinhaltet. Dass er gefüllt ist wie so ein Wasserkrug, der dann letzten Endes auch mal irgendwann überfließt. Gott weiß, dass diese tiefe Verbundenheit mit ihm und die Erkenntnis über sein Wort, dass die Folgen haben wird, dass das Folgen haben wird. Dass diese Verbundenheit zu ihm, die Beziehung zu Josuas, zu den anderen Menschen, seinen Arbeitsalltag und auch sein Handeln beeinflussen werden, dass sie das positiv beeinflussen werden. Nämlich so, dass in allem Gott zu sehen wird, dass in allem Gott zu sehen ist, dass man Gottes Handschrift an ihm und in ihm erkennt. Dass Josua sich nicht von anderen Dingen und Einflüssen beeinflussen lässt, sondern dass er das tut und das auch umsetzen kann, was Gott will, was seinem guten Willen entspricht. Ganz nach der Stelle aus Lukas 6, Vers 45, wo steht, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Die tiefe Verbundenheit zu Gott, die bewahrt nämlich vor Oberflächlichkeit und vor Äußerlichkeiten. Auch Josua war nur ein Mensch, müssen wir wissen, auch er war nur ein Mensch. Und wie schnell hätte es auch bei ihm passieren können, dass sein Handeln und auch sein Leben einfach nur ein Schein ist, dass auch das alles nur ein Schauspiel ist, dass er den anderen nur etwas vormacht. Das waren die Mahnungen und darauf folgt jetzt der Lohn bzw. der Segen des Gehorsams, den Gott Josua zusagt. Augenblick bitte. Die Mahnungen. Und jetzt kommt in Vers 8, wo Gott dann sagt, alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust und wirst weise handeln können. Das heißt, dass Gott seinen Segen auf die Arbeit und das Leben von Josua legt, dass er mit ihm ist und ihm das gelingen lässt, was er anpackt. Dass Josua die richtigen Entscheidungen treffen wird und dem Volk Israel ein guter und ein weiser Anführer sein wird. An Gottes Segen, was sagt er landläufig, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und auf diese Zusage darf sich Josua bei seiner Arbeit und in seinem Amt als Führer des Volkes Israel berufen und darf sich dessen auch ganz gewiss sein. Gott wird mit ihm sein. Und in so einer Gewissheit lässt sich so eine Aufgabe natürlich auch gut angehen. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn man es mal rumdreht, wenn er sich nicht daran hält und wenn er nicht tut und macht, was er will, also nicht was Gott will, wenn Josua macht, was er für richtig erachtet, wenn er das Gesetz aufweicht, wenn er das Gesetz vielleicht ein Stück weit verdreht, so wie er will, wenn er nach seiner eigenen persönlichen Wahrheit und seinem eigenen Ermessen die Dinge entscheidet und entsprechend handelt, wenn er oberflächlich ist und eben nur ein Schauspieler, dann wird es ihm nicht gelingen. Dann wird Gott seinen guten Segen nicht auf seine Arbeit legen. Dann wird er die Dinge nicht recht ausrichten können und es wird ihm im Amt als Führer des Volkes Israel nicht gelingen. Er wird menschliche Entscheidungen, er wird Fehlentscheidungen treffen, er wird Fehler machen, er wird mit seinen Kräften sicherlich auch schnell ans Ende kommen. Er wird überfordert sein und wird das Volk Israel nicht dahin bringen können, wo Gott es eigentlich mit ihm hinführen wollte. Josua wird dann den Erwartungen Gottes, die er an ihn stellt, nicht gerecht. Und er wird Gott und auch das Volk Israel, die Menschen, für die er verantwortlich war, letzten Endes enttäuschen. Das sagt Gott im Umkehrschluss mit den Worten aus Vers 8. Und das ist schon ein ganzer Packen an Meinung und auch an Aufforderung, aber auch natürlich an Verantwortung und Arbeit. Und weshalb sagt Gott das? Gott betont die Meinungen und den Segen, weil er ganz genau weiß, dass wenn er die Grenzen zu weit offen lassen würde, dass es dann einfach in der Katastrophe endet. Gott weiß, dass es nicht gut ist, wenn Menschen sich ihre eigenen Grenzen setzen, wenn Menschen selbst über Gut und Böse entscheiden und wenn Menschen selbst wissen, was richtig und was falsch ist. Gott, er will das Beste fürs Volk Israel, er will das Beste für Josua, er will ihn nicht überfordern mit seiner Aufgabe, er will ihn nicht an den Rand seiner Kräfte bringen und Gott will auch das Beste für uns. Daher dürfen und müssen wir uns die Meinungen, die Gott Josua mit auf den Weg gegeben hat, auch uns sagen lassen. Auch wir müssen sie uns vergegenwärtigen und sie uns zum Maßstab unseres Lebens machen. Wir können diese Worte nicht einfach so abtun und sagen, ja, das hat halt auch Gott damals Josua gesagt. Klar, das hat der Josua halt auch gebraucht. Nein, das gilt mir heute ganz persönlich. Jeder von uns kann heute Morgen seinen Namen in diese Verse einsetzen und kann sie so ganz persönlich für sich lesen und nehmen. Und daher gilt auch uns die Frage, betrachte ich das Wort Gottes Tag und Nacht? Habe ich es vor mir und denke ich darüber nach? Verinnerliche ich mir das Wort Gottes oder ist doch alles nur oberflächlich und scheinheilig bei mir? Bin ich tatsächlich gefüllt von oben bis unten wie so ein Krug randvoll mit dem Wort Gottes, mit dem Heiligen Geist, damit wirklich auch das Gute herauskommt bei dem, was ich sage und was ich lebe, dass es aus mir herausströmt und man mir auch, ohne dass ich immer große Worte sage, dass man mir auch ohne große Worte anmerkt, ohne dass ich viel rede, dass ich von Gottes gutem Geist gefüllt bin. Bin ich Licht in dieser dunklen Welt, das scheint und strahlt, weil Gott in mir ist, ohne dass ich immer großartig, ja, wie gesagt, was tue oder rede oder sonst was mache, sondern dass ich einfach nur erscheine. Und ich denke, diese Frage kann sich jeder selbst stellen. Und jetzt mein vierter und letzter Punkt, das Gebot bzw. der Befehl Gottes. Wenn wir uns von ganzem Herzen nach Gott ausstrecken und wenn wir unsere Zeit und unsere Kraft in die Beziehung mit ihm investieren, dann dürfen wir den Zuspruch aus Vers 9 ganz persönlich für uns nehmen. Dann dürfen wir den Vers 9 so lesen, als ob Gott uns gegenübersteht und uns diesen Vers zuspricht. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und freudig seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und ich beziehe diesen Vers jetzt nicht auf Josua, sondern gleich auf uns. Gott verheißt uns hier, nirgends ein sorgenfreies Leben. Er sagt nicht, wenn wir Tag und Nacht in seinem Wort lesen und beten, dann werden wir keine Probleme mehr haben. Dann werden wir nicht krank, dann werden wir nicht arbeitslos, dann werden wir keine Sorgen und Nöte haben. Dann werden wir auch von anderen Menschen vielleicht nicht enttäuscht. Er sagt nicht, dass das Leben dann nur noch ein Kinderspiel ist, ja, und wir alles so mit links meistern. Nein, das sagt er hier nicht. Was Gott sagt, und wenn ich hier sage, sagt, dann ist das eigentlich auch falsch. Weil Gott sagt es nicht, sondern er gebietet. Er sagt, ich gebiete dir. Und ich möchte hier jetzt sagen, wenn man gebietet, Gebot, kann man auch mit einem Befehl gleichsetzen. Im Prinzip ist es ein Befehl, den Gott uns hier gibt. Und einem Befehl, wer bei der Bundeswehr war, wird es wissen, darf man nicht widersprechen. Man hat ihn zu tun und man hat einen Befehl eigentlich auch nicht in Frage zu stellen. Gott befiehlt uns hier, dass wir getrost, also zuversichtlich und ohne Bedenken, also optimistisch und hoffnungsvoll sein sollen. Und bei alledem auch nicht traurig oder niedergeschlagen, sondern wir sollen freudig sein, mit strahlenden Augen, froh und glücklich. Gott befiehlt uns hier nicht, uns von den Sorgen und den Ängsten dieser Welt niederdrücken zu lassen, uns fertig machen zu lassen und uns auch die Freude am Leben nehmen zu lassen. Wir sollen uns nicht grauen lassen, uns nicht ängstigen und uns nicht entsetzen oder gar fürchten. Und warum? Weil Gott der Herr mit uns ist, weil Gott da ist, weil er der Herr einfach über allem ist. Und weil er nicht nur das Weltgeschehen, man denkt ja immer so, ja Gott hat das ganze Weltgeschehen in seiner Hand, aber was ist mit mir? Nein, er hat auch mich, Helmut Eppler, mich mit meiner kleinen Welt in seinen Händen. Und er interessiert sich für mich. Er interessiert sich für mich, weil ich ihm wichtig bin. Und das vergisst man immer so schnell und so leicht. Gott kann Türen auftun, wo keine sind. Er kann Menschenherzen lenken wie Wasserbäche. Ist für ihn überhaupt kein Problem. Für Gott ist kein Berg zu hoch und auch kein Tal zu dunkel. Und für ihn ist auch keine Krankheit unheilbar. Und für ihn ist auch keine Arbeitslosigkeit das Ende. Und für ihn ist auch keine Sünde zu schwerwiegend, dass er sie nicht vergeben könnte. Außer die Sünde wieder den Heiligen Geist. Gott, ihm ist einfach nichts unmöglich. Wir kommen von Weihnachten her, da klingt uns, denke ich, dieser Vers auch gleich in den Ohren, Lukas 2, Vers 37, wo auch der Engel zu Maria sagt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir gehen jetzt ja in ein neues Jahr. Keiner von uns weiß, was alles in diesem Jahr geschehen wird, was alles passieren wird, was alles sein wird. Wir haben nur sehr wenig Einfluss darauf und können nur jeden Tag so nehmen, wie er kommt. Und es werden sicherlich schöne Tage kommen im neuen Jahr und es werden Zeiten dabei sein, die uns gefallen, aber es werden eben auch dunkle und schwere Tage dabei sein. Vielleicht, wir wissen es nicht. Daher nehmen wir diesen Vers zum Beginn dieses Jahres mit in unser Leben, mit in die kommenden 365 Tage, mit in unsere persönliche Beziehung zu Gott. Wir schreiben vielleicht diesen Vers auf oder eben in die Liste unserer guten Vorsätze, die wir uns vielleicht gemacht haben, ich weiß es nicht, schreiben es damit drauf. Einfach aufschreiben, damit wir es vor Augen haben und vergegenwärtigen uns jeden Tag aufs Neue diesen Vers. Wir lesen ihn uns selbst laut vor und sagen, das hat Gott mir befohlen. Gott hat es nicht nur gesagt, sondern Gott hat es befohlen. Es ist ein Gebot. Und weil Gott es mir befohlen hat, deshalb will ich es auch tun. Amen.